hereinspaziert, Herr Warnecke. Guten Tag.
Hallo, Herr Flügge. Freue mich, Sie zu sehen.
Herr Warnecke, bevor wir unseren heutigen Gast begrüßen, müssen wir ganz kurz auf die letzte Episode eingehen, auf unser letztes Gespräch, das wir geführt haben mit Bert Schulz von der Taz. Uns haben sehr, sehr viele E-Mails und Nachrichten erreicht, schöne und teils kritische Anmerkungen. Fange ich mal an mit den kritischen Anmerkungen. Es wurde zur Sprache gebracht, dass ich Ihnen viel ins Wort falle. Teilen Sie diesen Eindruck?
Ja.
Ja? Mehr haben Sie dazu nicht zu sagen?
Ja, damit Sie mir nicht ins Wort fallen können, halte ich mich kurz.
Aber vielleicht war das ja ganz legitim, dass ich Ihnen ins Wort gefallen bin.
Ach, Herr Flügger, das ist legitim, legal, das sind alles so Graubereiche.
Die sind für Sie als Juristen gar nicht wichtig.
Nein, das ist nicht wichtig. Wenn Sie meinen, mir ins Wort fallen zu müssen, dann machen Sie das, Mann. Also so hat jeder seinen eigenen Stil.
Ich habe mir die Episode nochmal angehört und fand sie recht unterhaltsam.
Das ist ja eine Selbstwahrnehmung, die Sie da haben.
Wie, haben Sie sich die Episode nochmal angehört?
Nein, habe ich mir nicht nochmal angehört.
Wie, wenn Sie so darauf zurückblicken, aber Sie sind doch ausreichend zu Wort gekommen.
Ach, ich hätte, glaube ich, bei Herrn Schulz und seinen Thesen, da hätte ich ja nonstop reden können, auch einen ganzen Tag lang. Daran lag das vielleicht, dass ich da so ein großes Sprechbedürfnis hatte
also, an dem Tag. Ich fand, es war unterhaltsam. Ich bin, ehrlich gesagt, über jede Zuschrift von Hörern bin ich ganz erfreut. Auch wir beantworten den Großteil ja auch, soweit es uns möglich ist. Und ich kann schon mal sagen, es wird heute weniger konfrontativ und damit möchte ich Jan Schäfer begrüßen. Er ist Politikchef und Mitglied der Chefredaktion der Bild-Zeitung. Herzlich willkommen, Herr Schäfer.
Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Guten Tag.
Vielen Dank. Herr Schäfer ist schon seit vielen, vielen Jahren im politischen Berlin als Journalist unterwegs. Es gibt auch die ein oder anderen Berührungspunkte, darf man sagen, mit dem Verband Haus und Grund. Jetzt habe ich kürzlich bei Twitter wahrgenommen, der Mieterbund hat gesagt, die Bild-Zeitung sei vermieterfreundlich. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht.
Die Bild-Zeitung sei vermieterfreundlich?
Vermieterfreundlich.
Ja, wenn der Mieterbund das so sieht.
Ja, also ich... Also da würde ich jetzt mal Herrn Siebenkotten zum ersten Mal in meinem Leben widersprechen, dem Präsidenten vom Deutschen Mieterbund. Also ich finde die Bild-Zeitung, da würde ich mir manchmal noch ein bisschen mehr Lance für das private Eigentum wünschen da. Ich finde also die Mieterthemen werden schon ganz gut aufgerollt da. Ich würde sie eher als mieterfreundlich einschätzen.
Mieterfreundlich, vermieterfreundlich ist eigentlich ganz gut. Ich glaube dann, wenn man das so sieht, dann machen wir eigentlich alles richtig. Ich hatte eigentlich immer gedacht, dass Haus und Grund auch ein sehr mieterfreundlicher Verband ist. Also das ist meine Einschätzung, weil Sie ja auch immer sagen, ja, die Eigentümer, die tun ja eigentlich vieles zum Wohle der Mieter. Und ich glaube, da habe ich Sie, hoffe ich, doch immer ganz richtig verstanden. Von daher, glaube ich, ist eine Marke, eine Medienmarke, die mieterfreundlich berichtet, beziehungsweise auch vermieterfreundlich, wie es jetzt der Mieterbund sagt, im Zweifel eine Marke, die alles richtig macht. Was uns immer ganz wichtig ist, ist, dass wir immer gucken, wo liegen Dinge im Argen. Also wenn bei den Vermietern Dinge im Argen sind, dann ist Bild natürlich die erste Medienmarke, die sagt, das kann so nicht sein. Und wenn bei Mietern auch Dinge im Argen liegen, dann werden wir aber auch sagen, ja, das kann aber auch nicht sein. Also ich glaube, da ist uns immer ganz, ganz wichtig zu schauen, was läuft falsch. Und wir haben eigentlich da weniger die Interessen einzelner Gruppen im Sinn, als zu gucken, was muss möglicherweise besser werden und was läuft nicht richtig, wie es laufen soll.
Ja, muss ich schon sagen, hat er mich wirklich, Herr Schäfer, haben Sie mich wirklich hier gleich gut in Beschlag genommen, muss ich Ihnen lassen. Also natürlich, ich muss Ihnen jetzt sofort recht geben, Haus und Grund, wir sehen uns schon als Verband und vor allen Dingen, wir sehen unsere Mitglieder als ganz tolle Vermieter und das bestätigen auch die meisten Mieter in den Umfragen, dass sie bei ihrem privaten Vermieter glücklich sind und dass sie also das sozusagen rüberziehen auf die Bild-Zeitung, genial, also Respekt, ja, dann können sie weiter so mieterfreundlich sein. Ja,
das mache ich so lange, bis es heißt, Haus und Grund enteignen und dann, dann dreht sich das Ganze.
Ja, das ist
nicht Deutsche Wohnen enteignen.
Also da kommt nicht viel rüber bei Haus und Grund enteignen. Das ist der Haken, damit können Sie die Wohnungsnot nicht lösen.
Wir haben gelernt, Vermieter oder Mieterfreundlichkeit ist kein Kriterium bei der Bild-Zeitung. Es wird berichtet, was im Argen liegt. Herr Warnecke ist schon irgendwie so ganz glückselig, das habe ich anders in Erinnerung aus dem letzten Gespräch.
Wissen Sie, was ich glaube, Herr Flügge, ich glaube, es schließt sich gar nicht aus. Also wenn ich Haus und Grund richtig wahrnehme, dann sind Sie ja ein Verband, der Eigentümer vertritt, die jetzt keine Miethaie sind in dem Sinne, also ganze Wohnblöcke besitzen, vielleicht ganze Straßenzüge oder sogar halbe Städte und Stadtviertel.
Sondern ist gerade ganz warm
und Sie sind Herz, ja, ne? Das, Sie mögen mich korrigieren, wenn das falsch ist. Aber mein Eindruck war bisher eigentlich immer,
dass Sie ja
ein Verband sind, der eher so Eigentümer vertritt, die vielleicht eine Wohnung besitzen, 3, 4 und so die vermieten. So, und jetzt fällt mir schwer zu glauben, dass das alles böse Menschen sind, sondern eigentlich, glaube ich, sind ja viele interessiert daran, dass deren Wohnung ordentlich bewohnt wird. Das ist ganz klar, dass da auch ein anständiger Preis für bezahlt wird, aber dass es am Ende um ein einigermaßen gutes Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter geht. So, und wenn man das annimmt und das so ist, dann muss man eigentlich zu dem Schluss kommen, der Verband Haus und Grund ist eigentlich gar nicht gegen Mieter, sondern für Mieter. So, wenn das anders sein sollte und sich entwickeln sollte, können Sie sich sicher sein, dann sind wir die Ersten, die das aufdecken.
Herr Warnecke, also ich meine, Sie grinsen wie ein Honigkuchenpferd, irgendwie das, da brauche ich Ihnen jetzt gar nicht mehr ins Wort fallen, weil kein Wort aus Ihrem Mund kommt. Jetzt
schon wieder.
Jetzt habe ich aber eine Frage an Sie quasi als außenstehenden Experten. Wenn es Demonstrationen gibt aus diesem Kreis, aus der linken Szene, aus der Hausbesetzerszene, Deutsche Wohnen enteignen, werden ja regelmäßig Haus und Grund Beratungsstellen mit Farbbeuteln beworfen, da wird randaliert. Haus und Grund ist ein sozusagen in der, ich nenne es jetzt mal so irgendwie Hardcore-Mieter-Aktivisten-Szene, ist schon ein Feindbild. Ne? Das ist schon, wird in der Öffentlichkeit sehr viel anders gesehen. Wie können sich das sozusagen, wie beurteilen Sie das?
Ja, also ich kann nichts dafür, wenn linke Anarchisten jetzt den Unterschied zwischen Haus und Grund und Deutsche Wohnen nicht
aber
hinbekommen.
Ich will auch nicht sagen, dass Ihre Einschätzung exklusiv ist, ne? Aber es gibt ja da schon auch sehr sozusagen unterschiedliche Wahrnehmungen in der Öffentlichkeit. Und da haben Sie ja sicherlich auch gewisse Antennen, wie es so in der, warum Haus und Grund für gewisse Bereiche der Gesellschaft dann doch irgendwie häufig mal ein Farbbeutel wert ist. Ne?
Gut, am Ende ist es natürlich so, ich glaube, in diesem Land ist ungefähr die Hälfte der Menschen, die eine Wohnung oder ein Haus haben, sind Mieter. Und das bedeutet, dass es natürlich ganz, ganz viele Kontaktpunkte immer wieder gibt. Also entweder gibt es mal eine Mieterhöhung oder ein Fenster ist nicht richtig, schließt nicht richtig und man ruft den Vermieter an und sagt, ja Mensch, hier muss was passieren. Und dann sagt der Vermieter, ja, ich bin aber gerade auf den Seychellen im Urlaub und komme erst nächstes Jahr wieder. Gucken Sie mal selbst zu, wie sie dieses Problem lösen. In solchen Fällen, wenn das so passiert, dann ist natürlich ein gewisser Mieterunmut auch zu verstehen. Mein Eindruck ist aber, weil ich auch selbst lange Jahre Mieter war, dass das eigentlich manchmal sich auf sehr schnellem und ganz gutem Wege lösen lässt. So, und jetzt immer die Frage, wie ist der persönliche Eindruck? Bin ich eigentlich als Mieter meinem Vermieter gegenüber einigermaßen gut eingestellt oder gehe ich schon in diese Wohnung rein und sage, dem zeige ich jetzt mal die nächsten Jahre richtig, was eine Hake ist. So, und wenn es dieses Verhältnis gibt, dann ist auch ganz klar, dann ist Haus und Grund oder ist jeder Vermieter natürlich ein ganz, ganz böser, halb schon Verbrecher, muss man sagen, ein Mietai. Aber ich glaube, dass es in diesem Land eigentlich ganz, ganz viele zivilisierte Menschen gibt. Und mein Eindruck ist zumindest, wenn man so durch die Straßen auch geht, auch in Berlin, dann sieht das eigentlich alles relativ anständig aus. Und damit meine ich keine Graubereiche, wenn in einem Haus seit einem halben Jahr die Heizung nicht funktioniert. Ja, ja. Das ist ganz klar. Und das sind Dinge, die müssen auch angeprangert werden und die prangert Bild auch immer wieder an.
Herr Warnecke, bevor Sie jetzt starten.
Ich zucke ich natürlich, wenn man durch Berlin geht, sieht das alles ganz gut aus. Ich bin ja nicht so ein großer Berlin-Fan. Weil der ja gesagt hat, wenn man durch Berlin geht, dann sieht das alles überhaupt nicht gut aus.
Meinen Sie jetzt die staatlichen Wohnungsgesellschaften oder was meinen Sie genau?
Solche sozusagen, aber das war nur eine Randbemerkung.
Aber wir sind ja leidenschaftlicher Berlin-Bäscher. Ich als gebürtiger Berliner bin natürlich davon
begeistert. Das war auch so eine Berliner Frage, die Herr Flügge da gerade hatte. Wenn er Sie fragt, warum ein linker Aktivist was macht, das ist ja auch so ein bisschen irritierend eigentlich. Mich würde eigentlich viel mehr interessieren, warum beim Journalisten, da verzweifle ich immer so dran, wenn wir das Thema Wohnen mal greifen. Wir haben ja praktisch als Einleitung immer, wir haben in Deutschland Wohnungsnot. Die Mieten gehen durch die Decke und ähnliches. Und die Faktenlage ist ja immer ein bisschen eine andere. Und da sind Sie ja, ich sag mal, von Bild, sogar die FAZ schreibt das mittlerweile fröhlich, die Mieten gehen durch die Decken. Und da ist also fast so ein Grundkonsens vorhanden. Und wenn wir die Mieten analysieren, dann stellen wir eigentlich fest, also wir haben tatsächlich sogar in den vergangenen Jahren, also jetzt nicht, ich rede jetzt nicht von 2000, sondern von 2019, von 2020, haben wir Mieten gehabt, die langsamer gestiegen sind als die Haushaltsnettoeinkommen. Also eigentlich bezahlen die Menschen immer weniger für Wohnen in diesem Land. Und da frage ich mich,
relativ würde
mich mal interessieren,
gesehen.
Relativ gesehen, ja, Absolut sind die Steigerungen aber im Bereich bei so 1 oder 2%. Es ist jetzt auch nicht so, dass es gigantisch ist. Im Durchschnitt, natürlich. Aber da frage ich mich, wieso die gesamte Medienlandschaft, das ist ja auch mal interessant zu sehen, von der Bild-Zeitung bis zur Taz, erstmal die Annahme hat, Wohnen ist praktisch, steht ja auch immer, also mal ist die Krankenschwester, die nicht mehr bezahlen kann, mal gleich die gesamte Mittelschicht, die sich Berlin nicht mehr leisten kann.
Die soziale Frage unserer Zeit.
Ja, warum?
Naja, ich glaube, da kommen viele Faktoren am Ende zusammen. Und wenn man in Ballungszentren geht beispielsweise, und da ist Berlin sicherlich kein gutes Beispiel, aber nach München, wenn Sie nach Stuttgart gehen und dort feststellen, dass es mittlerweile ja auch sogar Siemens-Manager gibt, nicht die Spitzenmanager, aber die durchaus Management unter dem Vorstand tätig sind und sagen, München ist so teuer geworden, ich kann mir das selbst fast gar nicht mehr leisten, dann stellt sich automatisch die Frage, ja, was ist eigentlich mit dem ganz normalen Polizisten? Was ist eigentlich mit dem Bäckermeister, mit der Verkäuferin, mit der Krankenschwester? Wie soll die sich eigentlich München leisten können, nur mal als Beispiel, wenn das schon ein relativ gut situierter Manager nicht mehr kann? Und daraus folgt natürlich eine Debatte über die Frage, sind die Mieten in Deutschland eigentlich angemessen oder nicht? Und Sie haben natürlich vollkommen recht, wenn wir uns in Berlin einige Bezirke anschauen, dann steigen da die Mieten im Vergleich zu den, wenn man die letzten Jahre sich anschaut, sehr, sehr stark. Aber Sie haben andere Bezirke, da steigen die Mieten sehr langsam, wenn sie nicht sogar stagnieren. Und wenn Sie jetzt ins Oldenburger Land nach Niedersachsen beispielsweise gehen oder auch in einige Ecken von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, möchte ich jetzt gar nicht erwähnen, dann werden Sie möglicherweise feststellen, dass es da sogar rückläufige Mieten gibt. Also die Mieten vielleicht sogar sinken. Das bedeutet immer am Ende, wir haben es mit der Frage zu tun, wer will wo wohnen. Und wenn etwas attraktiv ist, ganz klar, wissen Sie viel besser als ich, dann steigt dort der Preis, wo alle wohnen wollen, am liebsten in Berlin im Prenzlauer Berg. Und wenn niemand zum Beispiel in Spandau wohnen möchte oder weniger, dann werden dort die Mieten mit Sicherheit nicht so dramatisch steigen. Vielleicht stagnieren sie oder sinken sogar. Das heißt, es ist immer eine Frage der Wahrnehmung. Jetzt kann man immer sagen, Journalisten sind auch dort oder haben natürlich die Eindrücke, sind ja auch nur Menschen und nehmen die Eindrücke mit aus einem Milieu, in dem sie möglicherweise selbst beheimatet sind. Und ich nehme einfach jetzt mal an, es gibt den einen oder anderen Journalisten, der in Prenzlauer Berg wohnt und sich ärgert, dass er irgendwie jedes Jahr eine Mieterhöhung im Briefkasten hat und die bezahlen muss. Und
vielleicht keine Gehaltserhöhung bekommt gleichzeitig.
Das kann ist auch dann passieren, genau.
Ja, ja.
So, und dann so kommen auch Eindrücke zusammen. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, aber ich möchte nur mal sagen, weil Sie fragten, wie kann das eigentlich sein? Da kommt natürlich das persönliche Erleben, kollidiert möglicherweise auch mit statistischen Zahlen.
Das ist
Sie dürfen ja mal nicht.
Ich kriege immer Ärger, von Herrn Flüge, wenn ich mit meinen Fakten um die Ecke komme. Nee, dann haben Sie schon 10-mal gesagt. Quizfrage, Herr Schäfer. In wie vielen der 7 deutschen A-Städte, also der 7 größten deutschen Städte, sind in den vergangenen Jahren die Mieten stärker gestiegen als die Einkommen?
Ich habe mich ja vorbereitet
auf diesen Tag.
Könnte man auch aber sagen. Es ist eine verdammt schwierige Frage. Ich muss mal gucken. Jetzt müsste ich meinen dicken Ordner holen, denn ich habe nichts dabei. Ich würde sagen, von den 7 großen, wahrscheinlich in 2.
In keiner.
Bam.
So, und jetzt, und dann, ich meine, klar, Sie werden, ich sage jetzt mal, Sie werden sicherlich einen Siemens-Manager finden, der sagt, ich möchte mir gerne eine Villa in Grünwald kaufen, die kriegt er nicht. Und daraus schließen wir dann, die Menschen können alle in München keine Wohnung mehr bezahlen. Und kommt der Herr Flügge wieder. Das zermürbt mich so, weil ich freue mich ja immer, wenn in den Medien faktenorientiert berichtet wird. Ist ja gerade in dieser Zeit extrem wichtig. Und also Lars Klingbeil saß ja schon in der Runde und der kam auch mit seiner Friseurin um die Ecke und er möchte, dass seine Friseurin hier um die Ecke in Mitte auch weiter.
Wissen Sie, was ich glaube,
Herr Warnecke? Das wünsche ich mir ja auch.
Das Problem
so ist es ja nicht.
Ja, das Problem sind natürlich Durchschnittswerte, die Sie beschreiben. Und wenn man sagt, es gibt eine Stadt wie München auch, die sehr stark prosperiert, haben Sie immer am Ende Personen, die extrem viel auch in einem Jahr dazu verdienen. Und Sie werden immer Personen haben, die beispielsweise ihren Job verloren haben oder bei denen das Gehalt einfach nicht gestiegen ist. Vielleicht mussten Sie sogar Einbußen hinnehmen. Also von daher ist das natürlich ein statistischer Durchschnittswert, der aber total interessant ist, vollkommen richtig. Die Frage ist ja, wenn man jetzt auch auf den Koalitionsvertrag schaut und Olaf Scholz sagt, wir wollen jetzt jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen bauen, 100.000 davon staatlich gefördert, dann stellt sich mir als erstes die Frage, wann genau soll das losgehen? Geht das schon im nächsten Jahr los? Wunderbar, wäre toll. Aber mit dem ganzen Vorlauf würde ich jetzt mal einfach prognostizieren, sind wir nicht vor 23, 24, bevor überhaupt die ganzen Baupläne für diese 400.000 neuen Wohnungen stehen. Und da ist doch eigentlich der Kernpunkt und das Kernproblem. Das sitzt ja gar nicht unbedingt in der Bundesregierung oder auch in den Landesregierungen, sondern das sitzt bei den Kommunen, das sitzt dann in den Bauämtern. Wie sieht das eigentlich in Berlin aus, wenn, und davon weiß ich selbst zu berichten, diejenige Person, die für ihren Nachnamen, in dem Fall ein Sch, zuständig ist, krank wird und dann beispielsweise 6 oder 8 Wochen nicht im Büro ist, dann wird ihr Bauantrag nicht bearbeitet. Da sagt man nicht, das ist jetzt Bauantrag Nummer 116, dann verteilen wir den auf einen anderen Kollegen oder eine andere Kollegin, weil der ja Nummer 116 ist und dann muss er irgendwann dran sein. Nein, dann wird dieser Bauantrag einfach nicht bearbeitet. Und jetzt wundern wir uns, warum eigentlich seit Jahren in Berlin immer deutlich weniger gebaut wird, als A angekündigt wurde und B auch nötig wäre. Das hängt damit zusammen.
Und insbesondere auch damit die Leute, zusammen, die mit Sch anfangen können.
Das auch noch. Ja, das aber ich wollte nur sagen, das Kernproblem ist genau in einer Stadt wie Berlin,
in Brandenburg,
rot-rot-grün regiert, dass der Wunsch und Wille gar nicht da ist, mehr zu bauen. Da kann Olaf Scholz erklären und verkünden, was er will. Wenn das nicht exekutiert wird, so nenne ich es jetzt einfach mal, auf lokaler Ebene, dann wird diese Ampel mit ihren ganzen Plänen scheitern. Und wir wissen, dass die Linken und auch die Grünen was dagegen haben, dass neu gebaut wird. Also deswegen, das Problem ist am Ende eins, was auf kommunaler Ebene gelöst werden muss und auch auf kommunaler Ebene anfängt.
Umso interessanter, dass Olaf Scholz das ganze Thema so großgezogen hat und offensichtlich ja auch mit vielen Vertrauten in dem Ministerium sozusagen selbst einen Pflock eingerammt hat. Ich bin mir überhaupt nicht, also ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, wie er das schaffen will, auch allein schon von der Personalstärke auf dem Bau her. Also die Bauwirtschaft, die müsste ja jetzt erstmal bräuchte man eine Einwanderungswelle, damit die überhaupt Personal akquirieren kann, um in der Lage zu sein, 400.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen. Und auf der anderen Seite wollen wir den Gebäudebestand ruckzuck energetisch modernisieren. Also so ein bisschen Luftschloss ist das Ganze. Das kann man nicht anders sagen.
Ganz gut für Sie als Verbandschef, oder?
Ach, wissen Sie, das Problem ist ja gerade jetzt bezogen auf die Immobilienwirtschaft, dass wir seit 10 Jahren ein einschränkendes Gesetz nach dem anderen um die Ohren geknallt bekommen mit dem Hinweis, das gilt dann so lange, bis endlich genug Wohnungen gebaut worden sind. Wenn man aber gar nicht die Wohnungen neu baut und im Koalitionsvertrag ist ja zum Beispiel noch, das klingt wie so ein Schmankerl, der 13 kleinen B drin, dass er gestrichen werden will, bedeutet aber, bis jetzt konnten Kommunen am Außenbereich immer noch Bauland ausweisen. So, das war den Grünen immer ein Dorn im Auge, weil natürlich aus der Wiese, wo irgendwelche Falter rumflattern, dann auf einmal Bauland wird. Ist jetzt gestrichen, bedeutet, wir werden noch weniger Bauland haben. Ich weiß gar nicht, wo die 400.000 Wohnungen noch entstehen sollen. Also der Koalitionsvertrag.
Und dann nicht zu vergessen, die Windräder, die gebaut werden.
Die Windräder.
Auf 2% der Fläche Windräder.
Aber alle, mit einem Abstand von 1000 Metern ja, zum nächsten Haus.
Bedeutet aber ungefähr alle 5,5 Stunden muss ein neues Windrad an den Start gehen. Alle 5,5 Stunden, damit das Ziel 80% erneuerbare Energien, Strom 2030
verwirklicht wird. Also 1:1 muss man ja der Ampel lassen. Die haben wirklich ein gutes Bild von Deutschland, der deutschen Wirtschaft und wie das alles funktioniert. Ne? Also ich habe mittlerweile den Eindruck, ich bekomme so das ein oder andere Teil, bekomme ja nicht mehr, weil die Chips drin fehlen, also nicht mal mehr ein Föhn. Ja, weil auch heutzutage ein Föhn, aus welchen Gründen auch immer, einen Chip drin hat. Und jetzt auf einmal soll das alles wieder funktionieren. Ich bin da nicht ganz so optimistisch, aber schauen wir mal.
Aber nochmal, für einen Verbandschef ist das doch total spannend jetzt, oder nicht? Ich meine, Sie können doch jetzt in Vollopposition geben. Sie können doch sagen, also vor Ihren Mitgliedern, ich mache jetzt hier den ganz großen Zampano, Leute, ich lege mich mit der Ampel an.
So aber gut, das wäre ja oder nicht neu.
Also mit der Ampel konnte ich mich bisher noch nicht anlegen, Herr Flügge. Nein, aber ich möchte ja tatsächlich erreichen, dass etwas passiert und dass es ein bisschen besser wird. Also wenn die Politik und namentlich, ich sag jetzt mal, die Grünen und die SPD beständig die eigenen Mitglieder zum Sündenbock für die politischen, Fehler machen. Nehmen wir mal den Bauantrag. Ja, was machen die denn in den Kommunen? Die reden nur noch über Vorkaufen oder Vorkaufsrechte, kaufen sich in einzelne Gebäude ein, wollen enteignen, wollen Baupflichten aussprechen und so. Ist kein Wunder, dass da in den Kommunen niemand mehr sitzt, der einen Bauantrag noch kontrollieren und freigeben kann. So, das ist doch das Problem. Und wenn ich das erlebe, dann macht es ja auch irgendwann keinen Spaß mehr, Eigentümer zu sein, besonders wenn man von der Bild noch besagt bekommt, hier ganz böse, da haben wir einen Mieter, dem geht's ganz schlecht.
Wir legen den Finger in die Wunde, Herr Warnecke. Das wissen Sie, wir sind da, ne? Wo Not ist.
Wo Not
ist. Und ja, Ungerechtigkeit, da sind wir.
Das ist völlig okay. Und ich bin eben auch da, wo Not ist. Und dann sehe ich eben, dass das private Eigentum so ein bisschen unter die Räder kommt. Und ich habe jetzt nicht den Eindruck, sage ich ganz ehrlich, als wäre die Ampel eine Koalition, die sich auf so alte Grundwerte, die für Haus und Grund wichtig sind, Eigentum und Freiheit, das sind zwei Seiten derselben Medaille. Ja, also Sie haben keine Freiheit, wenn Sie kein Eigentum haben können. Im Mittelalter wusste das jeder. Wenn Sie da als kleiner Bediensteter eines Lehnsherrn was machen durften, waren Sie einfach nicht frei. Und das, ich sehe die Freiheit in der Ampelkoalition nicht gestärkt.
Ist die Freiheit? Ja, wäre auch komisch, ne? Bei zwei Parteien, die mit Freiheit gar nicht so viel am Hut haben eigentlich in vielen Dingen.
Naja, die Grünen schreiben sich ja zumindest aufs Etikett.
Ja gut, das hat ja nichts zu bedeuten, ne?
Ja, da würde ich jetzt mal die Frage an Sie stellen. Also ein sozusagen sehr stark aufgeladenes Ministerium wird das ja das Wirtschafts- und Klimaschutzministerium sein, ja, auch ein wichtiges Ministerium für Haus und Grund. Was erreichen Sie da jetzt schon für Informationen? Gibt es da schon SMS-Alarm oder ähnliches? Was haben Sie für Erwartungen von dem Ministerium?
Vom größten Klimaschutzminister aller Zeiten?
Ja, das habe ich jetzt nicht gesagt, aber es war auf jeden Fall
ein Lacher für einen Warnecke. Insofern völlig zutreffend. Es gab ja noch nie einen, ne? Egal was er macht, er ist der Größte.
Ich glaube, dass in der Grünen Partei zumindest man davon ausgeht, dass das der größte Klimaschutzminister aller Zeiten ist. Aber wie Sie sagen, Frau Gomrich, es ist ja auch der Erste. Ja, was ist davon zu erwarten? Also das sind alles sehr ambitionierte Ziele. Und ich glaube, dass Robert Habeck auch, und so hat man ihn die letzten Tage ja auch dann schon gesehen, schon weiß, jetzt geht's los für ihn, jetzt muss er regieren. Und diese Last, ist mein Eindruck, die bekommt er jetzt doch wirklich zu spüren. Also das Ziel bis 2030, 80% des Stroms, den wir in Deutschland nutzen, aus Wind, Sonne und allen möglichen anderen ökologischen und erneuerbaren Stoffen herzustellen, das ist schon sehr, sehr ambitioniert, wie gesagt. Und wenn man das hochrechnet, dann kommt man nachher auf ungefähr 5,5 Stunden oder alle 5,5 bis 6 Stunden müsste ein neues Windrad zum Beispiel in Deutschland an den Start gehen. Wenn man sich heute Morgen mal anschaut, die Stromerzeugung, welche Energieträger haben eigentlich heute Morgen Strom erzeugt? RWE hat da so eine Skala, ganz spannend, heute Morgen 6 Uhr, ich gebe zu, da war es noch relativ dunkel, aber wir haben heute einen Tag, an dem es schneit und der Wind gar nicht so stark weht. Da waren sage und schreibe über 70% der Energieträger, die unseren Strom hergestellt haben, konventionell. Mhm. Bedeutet Braunkohle, Steinkohle, Kernkraft und Gas. Und jetzt wollen wir, und die Kohle waren fast 40% und Kernkraft, glaube ich, ungefähr 13%. Und jetzt schaffen wir uns bewusst eine Lücke bis 2030. Bis 2030 sollen wir ja auch idealerweise laut Koalitionsvertrag aus der Kohle aussteigen. Schaffen uns eine Lücke ganz bewusst von insgesamt 53% Stromerzeugung an einem Tag wie heute. Das können wir alles mit Gas auffüllen, das ist vollkommen richtig. Dann wird Gas hier der Superträger.
Ist aber teuer.
Oder wir importieren dann ganz viel Strom. Das ist das alte Lied vom Kohlestrom aus Polen, dem Atomstrom aus Frankreich. Ich weiß nicht, was da moralisch jetzt besser oder schlechter ist, wenn man Atomstrom im eigenen Land nicht mehr produziert, aber ihn aus Frankreich sich reinholt oder beispielsweise den Kohlestrom dann aus Polen importiert. Was genau soll daran besser sein oder schlechter? Also, was ich nur sagen will, und wir kamen ja auf den Robert Habeck zu sprechen, das sind alles Dinge, die muss er jetzt angehen. Und da, Sie sprachen gerade von der Versöhnung auch, die es gibt dann auch zwischen Ökologie und Ökonomie, das muss er jetzt alles hinbekommen. Und wir sind ein Industrieland, wir sind eine Industrienation. Und diese Industrienation, die braucht Strom und die braucht in den nächsten Jahren eher mehr als weniger Strom. Und ich bin gespannt, ob das wirklich alles klappt. Nicht zuletzt der interne Machtkampf bei den Grünen, der ja wieder aufgebrochen ist, an dem Robert Habeck maßgeblich beteiligt war. Ja. Fundis gegen Realos, Realos gegen Fundis. Das wird eher unruhiger als ruhiger für ihn werden.
Also Joschka Fischer musste als neuer Außenminister direkt in den Krieg ziehen. Robert Habeck musste in einer Auseinandersetzung mit der deutschen Wirtschaft. Die sozusagen Wolken verdunkeln sich so langsam über dem Ministerium, ist Ihre Prognose.
Ist zumindest sehr herausfordernd. Also ich glaube, die große Gefahr für Robert Habeck besteht darin, dass er ein politischer Stern ist, der aufpassen muss, dass er nicht auch sehr schnell verglüht. Ja, und das Zweite, was wir sehen, ist natürlich Annalena Baerbock, die ja als erstes nach Paris auch gefahren ist zum Antrittsbesuch und die jetzt die Herausforderung hat, auf europäischer Ebene noch zu verhindern, dass die Kernkraft als umweltverträgliche Zwischen- und Brückentechnologie für die nächsten Jahre noch angesehen wird und damit gefördert wird. Das wollen die Franzosen, Kernanliegen der Franzosen. Mhm. Macron will nächstes Jahr wiedergewählt werden. Der wird das forcieren und pushen, wie er nur kann, meiner Meinung nach zu Recht. Aber die grüne Außenministerin, die will natürlich das Gegenteil, muss das Gegenteil erreichen aus ihrer Sicht. Und auch da besteht die Gefahr, dass sie sich ziemlich schnell eine blutige Nase holt. Also deswegen die beiden Vorzeigegrünen, die sind jetzt angekommen in der absoluten Realität. Die dürfen nicht mehr von der Seitenlinie kommentieren und reinwerfen, sondern müssen sich jetzt beweisen. Ich glaube, das wird sehr, sehr schwer.
Der Realitätscheck in der Tat dürfte eine große Herausforderung werden, auch wenn man dann sieht, dass das Haus mit den neuen Leuten ja auch in Richtung Wärmeversorgung der Gebäude basierend auf Strom marschieren wird. Das heißt, der Bedarf, den wir an Strom haben, der wird ja in den nächsten Jahren extrem nach oben gehen. Und wenn dann tatsächlich mal, ich kann das nicht beurteilen, aber man hört ja immer mal, oh, könnte auch mal ein Blackout kommen eines Tages, wenn man dann tatsächlich im Kalten sitzt und eben nicht nochmal eine Schippe Kohle oder ein Stück Holz von draußen drauflegen kann, sondern tatsächlich, der Strom ist weg und das war's. Wir können nicht mehr telefonieren, nicht mehr kommunizieren und nichts geht mehr. Also ich glaube, das könnte die schon ganz unter Druck setzen, auch den Robert Habeck. Insofern, die Realitätsprüfung wird schon hart. Und zumindestens ja, wenn man es von einer journalistischen Seitenlinie aus dann betrachten kann, muss es natürlich viel Spaß machen. Also ich mache mir schon ein bisschen Sorgen, sage ich ganz ehrlich, zumal wir eher auch noch extreme innerstaatliche Beharrungskräfte haben. Wir fänden es ja zum Beispiel ganz toll, wenn private Eigentümer selbst auf ihre Häuser so ein bisschen mehr Photovoltaik draufsetzen könnten. Dürfen sie aber nicht, dürfen den Strom zumindest nicht verkaufen. Und dann wundern sich die Leute ja, dass es nicht so viel Photovoltaikanlagen gibt. Aber ja, wenn man den Strom nicht im Haus verkaufen kann, sondern einspeisen soll und es zum Minusgeschäft wird, dann ist es jetzt auch nicht so, dass man sagt, ach hier komm, ich baue mal eine Photovoltaikanlage aufs Dach und freue mich darüber, dass mir jeden Tag ein bisschen Geld durch die Lappen rennt. Insofern, solange, da sind es übrigens auch wieder interessanterweise gerade die kommunalen Energieversorger, die das massiv blockieren, weil die nämlich Angst haben, nicht genug Strom selbst aufkaufen zu können, beziehungsweise die Gasnetzbetreiber haben Sorge, dass wenn zu viel Strom tatsächlich da sein sollte, halte ich bei dem Bedarf, den wir haben, für einen Witz, aber egal, dass die Gasnetze nicht mehr genutzt werden und die auch ihren Job verlieren, sondern blockiert sozusagen die kommunale Ebene, die Bundesebene beim Voranschreiten. Und wie er das lösen will, das ist mir auch überhaupt nicht klar.
Genau, und das sind, glaube ich, Punkte, die müssten erst gelöst werden. Man kann ja auch über einen früheren Kohleausstieg trefflich streiten. Und ich glaube, das ist vielleicht sogar eine gute Sache, zu sagen, wir schalten die schmutzigen, verhältnismäßig schmutzigen Kohlekraftwerke zügig ab. Kann sein, ob jetzt die 40, die es in Deutschland gibt, glaube rund 40, den Kohl fett machen, weil auf der Welt gerade 480 im Bau sind. Das sei mal dahingestellt. Mhm. Aber egal, das ist ein Beitrag und dann ist das Delta Plus nicht ganz so groß. Aber man könnte sagen, wir steigen früher aus der Kohle aus, macht ja Sinn. Aber warum dann aus der Kernkraft? Ja, aus einer Technologie, die zugegebenermaßen vielleicht nicht ganz einfach zu beherrschen ist, die in Deutschland, glaube ich, ziemlich gut beherrscht wird. Das heißt, wir gehen da raus, aber die vor allem etwas ist, nämlich, wenn man an die Luftverschmutzung denkt, sauber. Und das ist ja genau das, was wir eigentlich erreichen wollen. Eine sichere natürlich und saubere.
Als Niedersachse um die Ecke. Das Thema also, ist total, wir brauchen abendfühlen. Immer noch ein Endlager dafür, das Ganze. Ja,
aber Problem ist, da wollen wir alle nicht draufsetzen. Aber nochmal, und das lösen wir jetzt hier in Deutschland ganz alleine? Und wir reden auch immer noch auf einem Standard 1986 Tschernobyl. Rolls-Royce ist dabei, Mini-Kraftwerke zu bauen beispielsweise, die dann das Uran zum Teil selbst noch wieder nach und nach immer stärker die alten Brennstäbe auch wieder aufbrauchen und dann sozusagen den Abfall, den es gibt, selbst permanent verkleinern. Nur mal so als Beispiel. Also die Deutschen, wir sind stehen geblieben in der Debatte über die Kernkraft 1986 und haben uns gefreut, das sage ich jetzt ganz bewusst ironisch, dass wir mit Fukushima 2011 nochmal die Bestätigung bekommen haben, dass wenn ein Tsunami kommt, und da ist die Gefahr in Deutschland relativ hoch, dass dann ein Kernkraftwerk in die Luft fliegen kann. So, und aus diesem Grund, große Tsunami-Gefahr in Deutschland und total extrem unsichere Kernkraftwerke, haben wir, und Ironie ist immer noch an, beschlossen, endgültig mit dem ganzen Ding Schluss zu machen. Das kann man ja machen. Aber dann darauf zu vertrauen, dass man den Kernkraftstrom aus Frankreich in Notlagen wie heute dann importieren will.
Zumal die französischen Kraftwerke
Ironie aus,
ja nicht, das ist doch Gaga. Sie haben völlig recht. Ja. Es ist keine Lösung. Da braucht erstmal eine Lösung, bevor man was macht.
Gutes
nicht
Stichwort.
Ins Blinde hinein.
Ironie aus. Wir kommen jetzt mal zur FDP. Über die haben wir nämlich noch gar nicht gesprochen. Mhm. Über einen großen Finanzminister, der möglicherweise jetzt in sein Amt tritt. Wir hatten ihn auch schon zu Gast hier im Podcast, ein Verfechter des privaten Eigentums, der das Eigentum hochhält. Ja, haben Sie da gewisse Erwartungen an den Christian Lindner?
Natürlich. Ich meine, auf der einen Seite auch da, wenn man den Koalitionsvertrag liest, mit Steuersenkung können wir nicht rechnen, aber immerhin auch nicht mit Steuererhöhung.
Keine Vermögensteuer.
Keine Vermögensteuer, aber auch keine, ich sag mal, Erleichterung für vermietete Immobilien bei der Erbschaftssteuer. Eigentlich passiert ja nichts. Also man könnte fast den Eindruck gewinnen, er will das machen wie der Wolfgang Schäuble. Das war auch sehr erfolgreich. Der hat ja in seiner zweiten Amtszeit als Finanzminister eigentlich 4 Jahre lang gar nichts, aber auch wirklich gar nichts gemacht und ist damit dann hinterher Bundestagspräsident geworden. Also, aber da muss man ja fast heutzutage bei den Ambitionen, die wir gerade bei den anderen gesehen haben, glücklich sein, wenn einer sagt, wir halten mal den Ball flach und gucken, dass wir im Zweifel nur ein bisschen die Sache vereinheitlichen. Ja, ich hätte mir natürlich, und da sieht man dann die, ich sag mal, auch die Wahrnehmung des Koalitionsvertrages ist ja sehr unterschiedlich, ein bisschen mehr FDP gerade im Bereich Bauen und Wohnen gewünscht. Dass Finanzen jetzt sehr FDP geprägt ist, gut, schadet nichts. Mehr Steuern zu bezahlen wäre jetzt nicht unbedingt etwas, was ich begrüßen würde. Aber wenn es im Gegenzug vielleicht ein bisschen mehr bürgerliches Gedankengut im Bereich Bauen und Wohnen gegeben hätte, dann hätte mich das auch gefreut, wenn es im Steuerbereich, da hätte ich auch nicht, wäre es nicht schlimm gewesen, wenn es im Steuerbereich gekommen wäre.
Justizministerium, was ja auch Geld besetzt ist. Was sagt die Bildredaktion zu Christian Lindner?
Naja, er ist als Finanzminister der mächtigste Minister nach Kanzler Olaf Scholz. Also wenn man sich nur die Ministerien anschaut, ist er natürlich derjenige, der auf der Kasse sitzt.
Und früher war das mal ein Giftschrank, ne? Beziehungsweise wurde als Giftschrank bezeichnet.
Wie auch immer man das bezeichnet hat. Also klar ist, dass wenn die Corona-Pandemie so an Fahrt auch wieder aufnimmt oder nochmal ein Turbo einlegt, wie wir es jetzt ja gerade sehen, und die Maßnahmen, die ergriffen werden, so bleiben. Vielleicht gibt es auch nach Weihnachten noch eine Auszeit, wie Stefan Weil gesagt hat, also einen weiteren Lockdown. Dann hat das natürlich Konsequenzen für die wirtschaftliche Entwicklung. Und dann werden auch die Steuereinnahmen lange nicht so sprudeln, wie vielleicht auch prognostiziert. So, und dann wird es extrem eng für die Ampel. Denn wir dürfen nicht vergessen, Wolfgang Schäuble, das Beispiel ist gerade schon gefallen, der hat nichts gemacht und wurde trotzdem gefeiert als der Finanzminister, der das erste Mal, glaube ich, seit Anfang der 60er die schwarze Null, also mit einer Nullverschuldung, hier regieren konnte. Ja, warum? Weil die Steuereinnahmen gesprudelt sind, noch und nöcher. Das war der Kitt für Rot und Schwarz zu sagen, okay, ja, und das ballern wir, das, was oben drüber noch übrig bleibt, alles in irgendwelche sozialen Wohltaten rein und erkaufen uns so interkoalitionären Frieden. Das wird jetzt nach meiner Prognose deutlich schwieriger werden, diesen Frieden sich zu erkaufen, weil das Geld einfach nicht so sprudelt. Und Christian Lindner und die FDP haben klar gesagt, ab 2023 muss auch die Schuldenbremse wieder eingehalten werden. Da hat man sich sicherlich zu Recht auch gewisse Fesseln angelegt. Und Christian Lindner wird sicherlich viel, viel häufiger als Wolfgang Schäuble Nein sagen müssen zu seinen Koalitionspartnern.
Einzige Möglichkeit wäre dann ja noch, die Inflation wieder anzukurbeln. Auch eine interessante Lösung mit einer höheren Inflation und dadurch ja steigenden Umsätzen. Sieht es in der Kasse nominell auch erstmal besser aus bei Lindner. Dann kommt er einigermaßen gut über die Runden. Was allerdings eine ganz bittere Konsequenz hätte, dass dann der Blick auf die Eigentümer sich wieder verschärft, weil natürlich in Zeiten hoher Inflation die Immobilienpreise auch weiter ansteigen werden. Und dann werden wir irgendwann auch wieder zur Kasse gebeten. Mal gucken, wie das wird. Ich sehe das genauso. Also das wird nicht rosig weitergehen
in den nächsten 4 Jahren. Vermutlich nichts mit geringeren Grunderwerbsteuern in den Ländern. Steht ja im Koalitionsvertrag.
Der Witz schlechthin. Ich glaube, das wissen alle, das ist ein Versprechen, das der Bund ohnehin nicht halten kann. Denn es ist ein Versprechen, das die Länder einlösen müssten. Das heißt, Olaf Scholz kann sich entspannt zurücklehnen und bei dem ganzen immer sagen, wir wollten's, aber die Länder haben es verhindert.
Noch so ein Dauerbrenner, die Abschaffung von Share-Deals?
Tja, ich glaube, das Thema ist fast schon ein bisschen totgeritten. Es ist ja interessant, per se sehen wir das ja als der wenigen Themen, dass wir genauso sehen wie die SPD. Das kann nicht sein, dass der normale Bürger Grunderwerbsteuer bezahlt und nur wenn man einen tollen Steuerberater hat und ein großes Unternehmen, dass man so Grunderwerbsteuer raus ist und die nicht bezahlen muss. Allein die Tatsache, dass das deutsche Steuersystem derart komplex ist, ich kann das hier nicht mal vernünftig erklären, de facto wäre es halt so, wenn man es die Lücke völlig schließen müsste, müsste jeder, der eine Aktie eines Unternehmens meinetwegen von Daimler kauft, einen Grunderwerbsteueranteil bezahlen, weil er ja einen Teil des Grundstückes von X Fabriken von Mercedes mitgekauft hat. Also es gibt da leider keine saubere Linie. Und ich glaube, das, was in der letzten Großen Koalition mit Blick auf die Share Deals beschlossen wurde, schon ein Schritt in die richtige Richtung war. Ehrlicherweise müsste man einfach sagen, wir müssen die Grunderwerbsteuer so weit absenken, dass die ganzen Umgehungen nicht mehr interessant
attraktiv sind.
Und dann läuft das Ganze aber, herrje, halte ich für völlig unwahrscheinlich.
Da das Ländersache ist, die Grunderwerbsteuer, würde ich eher sagen, dass da der Druck, diese Grunderwerbsteuer anzuheben, eher steigen würde.
Davon würde ich auch ausgehen.
Die Freibetragsfrage ist eine andere, aber die Grunderwerbsteuer, glaube ich, in
obwohl es interessanterweise eines der größten Hindernisse für den Erwerb von Wohneigentum mittlerweile geworden ist, weil die Summe kriegen sie nicht finanziert. Sie müssen das Geld auf den Tisch legen.
Und
bei den hohen Immobilienpreisen ist das einfach Wahnsinn.
Aber als Politiker können Sie sich natürlich dann viel leichter hinstellen und sagen, ja, wir tun ja was gegen die Reichen, die sich vielleicht noch eine zweite oder dritte Immobilie kaufen wollen. Und gleichzeitig rechte Tasche, linke Tasche verteilen wir schön um, dass man das über Freibeträge beispielsweise dann jenen wieder zugibt, die einerseits erstmal die hohe Grunderwerbsteuer zahlen, aber dann auch noch wieder entlastet werden. Ist ja das Wesen auch von Politik. Man muss Handlungsfähigkeit demonstrieren. Und wie tut man das? Indem man erstmal nimmt und dann wieder zurückverteilt. Wäre ja schlimm, wenn man gar nicht nehmen könnte, weil die Steuern beispielsweise so niedrig sind und man auch gar nichts verteilen kann. Der Politiker an sich, ganz überspitzt gesagt, der muss verteilen, sonst hat er ja nichts zu tun.
Keine rosige Perspektive für uns, oder?
Nee, ich erzähle jetzt ja, glaube ich, nichts, was irgendwie geheim ist, sondern da glaube ich, das kann jeder nachvollziehen. Ja, die Umverteilung ist ja wahnsinnig groß. Also beispielsweise die Union hatte ja eine Perle in ihrem Zukunftsprogramm, wenn man das mal sagen darf. Das waren die Freibeträge beim Kauf einer Immobilie. Bei der ersten Immobilie und der selbstgenutzten. Richtig. Und wenn man das mal hat, das muss man sagen, haben auch Armin Laschet und Friedrich Merz überhaupt nicht gut kommuniziert. Wenn man das mal hochgerechnet hätte, was da rauskommt, wäre für eine fünfköpfige Familie ein Freibetrag von fast 50.000 Euro entstanden. Das muss man sich mal vorstellen. Also da hätte ich als Union ja gesagt, wir stehen dafür ein, dass wenn Sie sich eine Immobilie kaufen wollen, wir Sie um bis zu 50.000 Euro entlasten. Das ist eine Wahnsinnssumme. Und ich erinnere mich noch, als dieses Zukunftsprogramm präsentiert wurde, sagte Friedrich Merz so, ja, und Sie kennen ja auch die wichtigsten Punkte, steht ja alles drin. Diese 50.000 beispielsweise oder ein Rechenbeispiel war nie drin. Und was ich nur sagen will ist, also aber auch da am Ende das Prinzip rechte Tasche, linke Tasche in den Ländern, auch mit Unionsbeteiligung, ist natürlich auch die Grunderwerbsteuer in den letzten Jahren immer mal wieder gestiegen.
Ja, ja.
Und trotzdem sagt man dann, und jetzt verteilen wir schon.
Also Herr Warnecke ist ja einer der größten Werber für sozusagen auch die Verwirklichung des Traums vom Eigenheim, ja, inwiefern der in der deutschen Gesellschaft zündet, auch im Vergleich zu anderen Gesellschaften wie Großbritannien, stelle ich mal anheim, ja, also die Diskussion ist mehr als abendfüllend.
Es ist ein interessantes Phänomen. Es ist ja auch, wenn wir beim Thema Politik sind, dann gibt es ja schon, also wenn ich als Politiker den Eindruck habe, ich muss helfen, und das machen sicherlich viele auch wirklich aus der Motivation, ich muss was tun, ich muss helfen, dann helfe ich natürlich, kann ich meine Hilfsbereitschaft einem Mieter gegenüber ja viel besser demonstrieren als einem Eigentümer. Der Eigentümer, der macht das alles für sich selbst. Na klar, dem Mieter kann ich doch sagen, oh, jetzt tue ich was für dich, ich werde begrenzt die Mieterhöhung.
Wir würden uns da genauso freuen, wir sind ja auch nur normale Menschen.
Als Eigentümer sind sie ihres Glückes eigener Schmied, und das stimmt ja auch. Das ist ja auch gut so. Das bedeutet ganz viel Freiheit. Aber als dem Mieter, dem können sie immer wieder sagen, ich gehe für dich auf die Straße, ich stelle mich im Bundestag hin und sage, das darf nicht so weitergehen, die bösen Miethaie, deine Wohnung darf nicht verrotten, die Miete darf nicht so stark steigen. Für Politiker ist es, glaube ich, sehr attraktiv, ein Volk von Mietern zu haben.
Herr Warnecke,
stopp. Man hat ja auch eine gewisse... Ja, jetzt darf ich wieder nicht weiterreden.
Nein,
jetzt
müssen Sie einfach mal zuhören und lernen, würde ich sagen. Ich weiß, ich kann jetzt im Prinzip schon nachsagen, was Sie sagen wollen. So gut kennen wir uns, aber...
Nee, vorhersagen.
Vorhersagen, und ich könnte es auch jederzeit nachplappern.
Ah ja,
in Anführungsstrichen. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, es war eine tolle Analyse. Ich einfach mal zuhören und auch ein bisschen lernen.
Ja,
wir sind ja, Sie sind ja auch daran interessiert, sozusagen immer wieder gewisserweise auch in den Medien stattzufinden. Und ich finde, Herr Schäfer hat eindrücklich demonstriert, wie sich auch der Verband immer mal wieder selbst überprüfen kann und gucken kann, welche Botschaften der So, und alles Weitere ist besprochen. Wir werden jetzt zum Ende kommen. Es war im Vergleich zu dem Podcast mit Herrn Schulz wesentlich weniger engagiert, aber umso schöner und auch
engagiert nicht weniger, nicht so giftig.
Ja, ich habe jetzt wollte vermeiden,
also, dieses Wort. Schon engagiert, wollte ich jetzt gerade sagen.
Wollte jetzt vermeiden, das Gespräch mit Herrn Schulz als toxisch in irgendeiner Form zu bezeichnen.
Toxisch ist, nein, aber mit giftig ist ja auch so ein bisschen, weil da war ja immer Widerspruch.
Gut, ich kann ganz offenherzig sagen, ich hatte ganz häufig heute hauptsächlich in Ihre Richtung, aber ich habe mich heute zurückgehalten.
Was ist denn los mit Ihnen?
Ja, es ist die vorweihnachtliche Wärme um mein Herz.
Mensch, ich komme Weihnachten bei Ihnen vorbei da, das wird ja richtig kuschelig.
Lieber Herr Schäfer, vielen Dank, dass Sie heute da waren. Ich zumindest kann für Herrn Warnecke nicht sprechen, habe viel gelernt heute nochmal, sozusagen, wie ist der Blickwinkel aus der Politikredaktion. Ich fand ganz toll, wie Sie auch über den Verband gesprochen haben, immer auch ganz wichtig für uns zu hören. Wie reagiert so die Außenwelt auf uns? Und hat mich wahnsinnig gefreut. Und ich hoffe, dass wir jetzt in den nächsten 4 Jahren, wenn wir mal auch über die Politik sprechen, doch immer mal wieder einige Berührungspunkte haben. Herr Warnecke, wollen Sie auch noch was sagen zum Schluss?
Ich bedanke mich auch recht herzlich, Herr Schäfer. Ich wünsche Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit und dann ein schönes Weihnachtsfest. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und darf ich auch noch was sagen?
Ja, natürlich. Sie dürfen ja,
ganz viel sagen. Dann bedanke ich mich auch für die Einladung. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns einmal wiederhören. Vielleicht in 2 Jahren dann um eine gewisse Halbzeitbilanz.
Oh, sehr gut, ja. 2 Jahre Olaf.
Wir beide warten auf jeden Fall nicht, Herr Warnecke, 2 Jahre, bis wir uns wiedersehen. Nämlich, wir sehen uns nächste Woche wieder zu einem letzten Gespräch, zu einer letzten Episode in diesem Jahr. Vielleicht noch mal ein wenig versöhnlicher als heute, noch ein wenig.
Geht das noch? Noch eine Schippe mehr?
Na, ich bin mir da gar nicht so sicher. Auf jeden Fall, während Sie schon wieder lachen, freue ich mich auf unser nächstes Gespräch, Herr Warnecke. Und liebe Hörer, ich hoffe, Sie sind mit dem heutigen Podcast ein bisschen zufriedener als mit dem letzten. Ich erinnere noch mal an die Zuschriften. Freue mich auf eine letzte Episode in der nächsten Woche und alles Gute.